Herzlich willkommen beim freien Podcast von Spielvertiefung. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit diesem Magazin so seit knapp 5 Jahren ein unabhängiges Magazin an, in dem ich über Videospiele und Brettspiele berichte und in dem die Kultur hoffentlich und nicht der Klick relevant ist. Und vielleicht ganz interessant für euch, ich habe tatsächlich endlich eine neue Webseite gestartet. Da ist alles schneller, alles basiert auf WordPress und es gibt sogar Interaktion. Ist es zu fassen? Tja. Und in diesem Podcast begrüße ich ja immer wechselnde Gäste. Ich bin immer selber überrascht, wie bunt das alles ist. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn ich begrüße eine Kollegin, mit der ich schon des Öfteren zusammengearbeitet habe, mit der ich tatsächlich noch nie gesprochen habe. Hallo Nora Bayer.
Hallo lieber Jörg, ich freue mich.
Ja, ist es denn die Möglichkeit? Da hast du schon so oft für die G geschrieben, wir haben schon so oft gemailt, aber da war noch nie ein Talk dabei.
Verrückt, oder? Da haben wir über Lektoratsdurchläufe und so und dann hast du noch nie mit der Person persönlich gesprochen. So ist das heute.
Dem werden wir heute abhelfen. Ich freue mich ganz besonders, denn zum einen bist du schon viel länger als ich als freie Journalistin aktiv, ne? Seit 7 Jahren.
Ja, seit 7 Jahren. Oh ja, 7. Jahr jetzt.
Ich kämpfe ja noch mit meinem 5. Jahr und habe da einiges an Lehrgeld zahlen müssen. Wie geht's dir denn so damit?
Ja, gerade ist jetzt wieder so ein bisschen so eine Talfahrt, muss man sagen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, kann man ja vielleicht auch drüber sprechen, wie so die Lage ist derzeit. Wobei ich muss es ein bisschen differenzierter auch ausdrücken, weil manche Themen, die ich vor allem auch in den letzten Jahren viel bearbeitet habe, die gehen recht gut. Andere wiederum nicht mehr so, aber das ändert sich halt einfach. Das ist ja auch ganz normal. Ja, aber noch bin ich selbstständig. Noch. Und ich war auch noch nicht an dem Punkt bislang, an dem ich gesagt habe, jetzt gebe ich es auf. Jetzt gehe ich doch wieder zurück ins Angestelltentum. Noch bin ich nicht so weit.
Ich kämpfe manchmal auch damit. Jetzt habe ich mir aber gedacht, okay, im November wird Spielvertiefung 5 Jahre alt. Also investiere ich mal in die Technik. Ich lebe ja von den Abonnenten. Du bist ja als freie Journalistin aktiv, indem du, soweit ich weiß, Aufträge für sehr viele Magazine annimmst. Die G hatte ich erwähnt, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber das ist noch längst nicht alles. Also Nora schreibt für Der Freitag, für GameStar, für das International Games Magazine. Ist meines Wissens auch bei The Pod zu hören, seit kurzem. Und den Tagesspiegel und also ich habe wahrscheinlich noch alles Mögliche vergessen, aber du bist da ja sehr vielfältig unterwegs, ne?
Ja, also sehr, wer hat es mal gesagt, umtriebig, das fand ich ganz gut, das klingt so deviant irgendwie. Ja, also es hat angefangen wirklich 2017 schon. Also da war ich damals, ich war in der Uni wissenschaftliche Mitarbeiterin und dann bin ich aber in Kulturbetrieb und war da im Kulturamt, also so ganz strukturiert quasi und habe aber währenddessen schon immer über Spiele geschrieben, so, aber halt irgendwelche Themen, die ich mir ausgedacht habe, so ganz viele Metathemen auch und bin damals dann, habe einfach so ins kalte Wasser, dachte ich mir, ach, jetzt schickst du da mal was an die GameStar und das war damals noch der Michael Graf und der Michael Graf hat das dann gelesen, hat sich gedacht, hey, das finde ich irgendwie cool, da kannst du jetzt mal eine Reihe draus machen. Also das war unglaublich cool damals, dass er mir das so als, ja, ich hatte ja damals überhaupt keine Erfahrung eigentlich und auch keinen Namen und nichts oder so, hat er mir dann einfach so eine Rubrik gegeben, die hieß, glaube ich, damals irgendwie so auf links gedreht oder sowas, hatten wir es genannt, wo wir dann so bestimmte Themen beackert haben, also sowas wie Gewalt in Spielen, so ganz klassische Themen erstmal, aber immer mit so einem Twist, also dass man quasi mit so dem, was man erwarten würde, bricht und dann noch da bestimmte Beispiele gibt. Also ich glaube, es waren immer so 7 Beispiele, vor allem aus dem Indie-Bereich, die LeserInnen dann quasi so mitnehmen konnten, wenn sie sich für das Thema interessieren. Und das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Und irgendwann wurde das dann so viel, weil dann auch aus anderer Seite Anfragen kamen und so, dass ich dann irgendwann mir die Entscheidung stellen musste, wie mache ich es denn jetzt? Mache ich jetzt wirklich so nach meinen 40 Stunden abends noch weiter und an den Wochenenden oder treffe ich jetzt eine Entscheidung? Damals war es noch einfacher, ich hatte noch keine Kinder, ich war noch hier so in meiner Einzimmerwohnung gesessen, so frisch nach dem Masterstudium, beziehungsweise nach der Arbeit dann an der Uni, alles kein Problem. Jetzt ist es ein bisschen anders natürlich, das ändert sich halt einfach mit dem Leben. Ja, aber genau, ganz, ganz viele unterschiedliche Kundinnen.
Da ist viel passiert in deiner Vita. Ich habe mir das ja auch mal angeschaut. Wann fing das an mit dem Schreiben über Spiele und GameStar? War das Anfang der 2020er?
Also 2017 oder ich glaube 2016 hatte ich den ersten Artikel quasi gepitcht. Das war damals ein Artikel zu New Game Journalism im Kontext von DayZ. Also da hatte ich hatte ich so meine Erfahrungen aufgeschrieben. Und das war dann so der Aufhänger. Ich glaube, ich hatte 2015 schon an so eine, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, an so eine Online-Webseite, die gibt's gar nicht mehr, die gibt's schon lange nicht mehr. Es war auch alles so eher Ehrenamt, was die da gemacht haben. Da habe ich dann ein bisschen was veröffentlicht gehabt. Also geschrieben habe ich halt schon immer und Spiele gespielt habe ich halt schon immer. Und das hat sich dann relativ, ja, irgendwann dann so ergeben, das halt zusammenzubringen. Ne? Und das war sehr naheliegend gewissermaßen. Aber dass ich dann wirklich, dass Dinge veröffentlicht wurden, das hat dann 2017 so begonnen.
Und für alle, die es nicht wissen, Nora war ja auch zum Beispiel Chefredakteurin beim Spielemagazin Gain, das ja leider eingestellt worden ist. Und da hast du ja auch recht. Ja, wie lang war das? Auch 1-2 Jahre, ne?
Ja, das war länger. Das gab es ja recht lange. Und ich glaube, ich war fast von Anfang an dabei. Also das waren, glaube ich, 5-6 Jahre oder so müssten es gewesen sein. Nicht als Chefredakteurin, das war dann die letzten, ich glaube, 2 Jahre. Aber ich war nicht der Grund dafür, weswegen das... Ich war auch nicht alleine. Ich war ja mit dem Ingmar Wöckel noch Chefredakteur unter anderem. Genau, und das haben wir aber ehrenamtlich gemacht auch. Ja, und das war ein wunderbares Magazin. Wir haben jetzt auch mal noch so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir dann so in regelmäßigen Abständen nostalgisch uns daran zurückerinnern, wie schön es doch war, unser Magazin, und dann aber sehr schnell auch wieder drauf kommen, wie viel Aufwand das doch auch war und das alles im Ehrenamt. Und dann, ja, wir sind manchmal immer versucht zu sagen, jetzt machen wir es doch nochmal oder machen wir irgendwie so eine Jubiläumsausgabe oder ich weiß nicht was, aber ja, es ist ja, du weißt das.
Ja, ich fand es auch sehr schade natürlich, dass das nicht geklappt hat, weil das war auch ein Kontrapunkt. Zum einen war das Magazin selbst richtig cool designt. Die Aufmacher hatten auch schon ganz andere Ansage, dann mit der Zeit erst. Ne? Die Gain hat sich ja auch so ein bisschen gewandelt. Total. Ich glaube, in den ersten Jahren gab es noch in Anführungsstrichen klassischere Coverstrategien und Berichterstattung. Aber dann ging es doch, entwickelte sich das immer mehr hin zu so ein bisschen Independent-Themen. Und was mir besonders gefallen hat, waren dann eben auch die einzigartigen Cover von Illustratoren und Künstlern. Das war einfach schön anzusehen. Und natürlich gab es auch super interessante Leitartikel, Themen darin, die im weitesten Sinne sich mit der Spielkultur beschäftigt haben. Und da hast du ja auch immer sehr schöne Perspektiven eingebracht mit deiner sehr markanten kreativen Schreibe. Also von daher war das schon leider ein Verlust. Und aber die Gründe dafür, die sind wahrscheinlich vielfältig. Und das Ehrenamt ist natürlich auch, ne, so eine gewisse Hürde, ne?
Ja, absolut. Also das war am Ende, wir haben natürlich lang mit uns gerungen und haben da viel miteinander gesprochen. Und das war vor allem auch so schade, weil wir hatten ja erst ein Jahr vorher diesen Relaunch gemacht. Also hatten wirklich ein paar Monate uns zusammengesetzt, ausgesetzt und gesagt, wir müssen das jetzt anders oder wir wollen das anders aufstellen. Wir wollen das Ganze auch professionalisieren. Wir hatten auch überlegt, na, wie kriegen wir das vielleicht in irgendwelche Finanzierungsrahmen rein oder so, aber es ist halt unheimlich schwierig natürlich, auch als Printprodukt dann natürlich, und das hat leider dann gar nicht gut, also was heißt gar nicht gut, das hat dann einfach nicht so viel Erfolg gehabt, wie wir das halt dann irgendwie gehofft hatten. Hätte man wahrscheinlich auch noch länger dranbleiben müssen, hätte man mehr Zeit investieren müssen, ne, gerade Thema Marketing und so, aber wie willst du das machen, wenn das halt im Ehrenamt passiert? Also das war so der letzte Versuch, glaube ich, den wir da gemacht haben. Und der hat leider nicht gefruchtet. Aber wir sind auch sehr stolz drauf. Also auf jeden Fall, gerade so, wie du sagst, am Anfang war es ja sehr, ich sag mal, klassisch konservativ, noch viel Spiele, Tests so im klassischen Sinne auch noch drin. Viel war auch natürlich aus der Motivation heraus geboren, was ja auch nachvollziehbar ist, dass jemand sagt, oh, ich habe jetzt total Bock, das Spiel so und so zu spielen, und dann mache ich halt da einen Testartikel dazu so. Aber das wurde dann nach hinten raus, vor allem nach dem Relaunch, komplett anders, wie du sagst. Also wir haben viel Interviews dann gehabt, was natürlich auch unheimlich, je nachdem, mit wem man da ein Interview führt und wie man den oder die herbekommt, super aufwendig war. So größere Leitartikel, der Martin Dietrich hat als Gastautor damals über Intermedialität geschrieben. Das wollte man natürlich auch entsprechend honorieren. Wir wollten dann natürlich auch zumindest den Leuten, die dann extern für uns schreiben, dann was zahlen können, was uns dann aber wiederum an die Grenzen gebracht hat und so weiter und so fort. Ja, es ist sehr schade. Aber vielleicht eines Tages wieder.
Ja, ich würde die Daumen drücken, denn ich kenne das ja. Zwar ist CG so ein bisschen anders positioniert und als wir uns das erste Mal getroffen hatten in Hamburg, ob da ein Comeback denkbar ist, da war ich auch eher skeptisch, was das angeht. Denn die lag ja auch ziemlich lange dann still. Die hat natürlich auch einen guten Namen gehabt und ich sag mal, vor der Gain hat sie vielleicht so diesen Kontrapunkt besetzt innerhalb des klassischen Spielejournalismus, wo es eben nicht um Prozentwertung ging, sondern um die Leidenschaft am Spiel und auch mal um andere Themen. Ja, und dann haben wir sie zurückgebracht, das zumindest versucht. Und wir kommen auch aus bestimmten Zwängen, kommt man da nicht raus. Ja, zum einen ist es natürlich nicht mein Magazin. Ich bin im Auftrag Chefredakteur und versuche dann Leute zu finden, so wie dich, die Lust haben, für die G zu schreiben. Und ich sag mal, die Bezahlung von freien Journalisten in diesem Bereich, die ist natürlich mager, ne?
Ja.
Und da braucht man sehr viele Aufträge am Stück, um sich damit über Wasser zu halten, wenn man nicht das Glück hat, dass man vielleicht in so einer halbfesten Position ist oder sprich, dass man weiß, man bekommt da regelmäßig was rein, ne?
Ja, der Martin und der Sebastian Tissack und der Martin Dietrich, die haben ja vor einiger Zeit auch in ihrem Decode, ich weiß es immer noch nicht, wie man es ausspricht, Format, da fand ich sehr schön und transparent drüber gesprochen, auch wie die Situation ist. Und das ist natürlich einerseits der freie Journalismus als solcher, der ja tendenziell, ja, prekär, will ich fast sagen, ist. Und dann bist du dann aber im Spielejournalismus oder im Digitalspieljournalismus ja nochmal in einem weiteren Nischenbereich, wo es dann nochmal ein bisschen enger wird, je nachdem. Also das ist zumindest jetzt meine Erfahrung der letzten Jahre, solange ich jetzt damit dabei bin. Und das ist super schwierig. Also wie du sagst, also alleine nur, bei mir ist das auch so, ne? Das Allermeiste, was ich mache, ist der Spielejournalismus, das schon. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch einfach Textkunden, also in ganz anderen Bereichen. Das ist dann Outdoor vor allem so, ne, weil ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Outdoorigen her und so weiter. Die aber dann auch viel von dem Fundament zwischenzeitlich dann einfach da also ne, auffangen können, wenn dann irgendwie an der anderen Stelle dann mal was fehlt. Und ich hatte es jetzt einleitend schon gesagt, es ändert sich schon nochmal viel. Also ich bin halt jetzt in der Situation, ich habe jetzt zwei kleine Kinder. Ich bin alleinverdienend, auch alleinerziehend, aber nicht alleinverdienend. Der ist jetzt 5 fast und eine 2-Jährige. Und da überlegt man sich jetzt schon an irgendeinem Punkt, ne, ob man dann nicht irgendeine Art von Sicherheitssäule dann doch jetzt mal reinpackt, weil es anders halt einfach nicht mehr geht. Es geht schon, aber ja, es ist halt auch eine konstante Belastung, ne, für auch die Beziehungsnetzwerke, die man hat so.
Deine Kinder sind 5 und 2. Oh je. Ich sag das jetzt, weil ich selbst 2 Töchter habe, die sind Gott sei Dank erwachsen, die waren jetzt am Wochenende wieder da, wir haben Brettspiele gemacht, die kommen und ich atme dann immer richtig durch, zusammen mit meiner Frau, dass wir es, wie soll ich jetzt sagen, dass man es geschafft hat oder dass es jetzt so ein entspanntes Verhältnis ist. Aber die Zeit, ich erinnere mich noch ganz genau, wie intensiv das war, diese Zeit, als sie kleiner waren, die hatten auch den Abstand von 3 Jahren. Wenn man dann diese Verantwortung hat und auch natürlich immer unterwegs ist und jetzt bist du auch noch alleine, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wow, das ist natürlich eine ganz große Energieleistung. Hast du nicht gesagt, dass du gerade auch deine Promotion schreibst?
Ja, ich gebe am 3. Juni ab um zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr habe ich einen Termin im Dekanat jetzt. Genau. Ja, genau. Also das ist jetzt so in den letzten Zügen auch. Ja, da habe ich jetzt richtig Gas gegeben, weil die ist schon, eigentlich habe ich das Thema oder das ungefähre Thema habe ich schon seit langer Zeit, also das ist auch schon angemeldet seit vielen, vielen Jahren, aber ich habe irgendwie, also ich habe auch einige schon geschrieben gehabt, aber es hat sich über die Jahre so geändert und auch der Fokus und natürlich auch die Literatur und es war jetzt, ich glaube 2024 anfänglich habe ich mit dem Arno Görken, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber auch den Arno kennst du. Ja, der ist ja bei Energy auch immer mit dabei oder richtig, auch mit dabei, genau, der Arno. Wir kennen uns lange über das Gain-Magazin eben auch schon und da hatten wir irgendwie drüber gesprochen und wieder über mein Doktorarbeitsthema, das war ursprünglich, war das Moraltheorien in digitalen Spielen, beziehungsweise in Spielregeln. Also ich wollte da untersuchen, inwieweit man bestimmte Spielregeln rausfiltern kann, die darauf verweisen könnten, dass manche Moraltheorien ja sich spielmechanisch quasi besser, einfacher, wie auch immer, umsetzen lassen als andere. Also, und ob dadurch auch irgendwelche normativen Aussagen getroffen werden. Also zum Beispiel könnte man ja sagen, dass Theorien, die quasi numerisch sich abbilden lassen, wie der Utilitarismus oder so, ne, also so der moralische Güter an Konsequenzen festmacht, ne, was man in Spielen ja auch oft hat, in so Dilemmata-Situationen, machst du A oder machst du B, und A wird mit Konsequenz A verbunden und B mit Konsequenz B verbunden und so weiter, und dann ordne ich dem vielleicht irgendwelche Zahlen zu, oder halt so klassische Formate wie, weiß ich nicht, so der Ruf in Baldur's Gate damals, ne, so in den ersten Teilen oder im Zweier oder so, wo du dann diese Punkte zugeordnet bekommen hast, sowas. Genau, und das ist aber eigentlich gar nicht mehr so relevant dann über die Jahre gewesen, und ich hatte da irgendwie auch gar keinen Anhaltspunkt. Und der Arno hatte mich, also ich bin dann auf einen Aufsatz gestoßen, der ist auch schon länger her, von 2011, der Spiele untersucht, aber eben nicht entlang dieser ja etablierten Moraltheorien, die man kennt, ne, also so Pflichtethik, Kant, Utilitarismus, Milbentham, Tugendethik, Aristoteles und so, sondern eben entlang der Care-Ethik. Und ich dachte mir, die Care-Ethik, was ist, also ich habe das ja, ich komme ja aus der Philosophie, besonders aus der Ethik auch in meinem Studium. Und die Care-Ethik sagte mir aber eigentlich so fast gar nichts. Und dann hat mich das interessiert, und dann dachte ich mir, Mensch, das ist ja ein super interessanter Ansatzpunkt.
Und was ist das, Care-Ethik?
Ja, die Care-Ethik ist letztendlich eine Ethik, die nicht nur, wie man denken würde, jetzt, naja, die nimmt halt Care-Arbeit oder Care-Beziehungen, also Fürsorge, Sorgebeziehungen in Spielen in den Blick, sondern es geht eigentlich viel tiefer. Also die Care-Ethik ist eine Ethik, die sagt, dass eigentlich die dominanten Moraltheorien grundsätzlich erstmal eins sind, nämlich geprägt wurden von einer männlichen Perspektive, von männlichen PhilosophInnen. Also es ist eine feministische Ethik, ein feministischer Ansatz, der erstmal sagt, da ist erstmal ein ganz grundsätzliches Problem. Weil so wie wir Moral verstehen, ganz oft verstehen wir Moral ja als etwas Prinzipiengeleitetes, an dem wir uns orientieren können, ne? Irgendwelche abstrakten Prinzipien. Du sollst nicht töten, du sollst nicht, wie auch immer, Kant, Pflichtethik, kategorischer Imperativ, du sollst dich auf die und die Art und Weise verhalten, letztendlich auch, ne? Und so weiter. Das sind alles abstrakte, oder vermeintlich universalisierbare Prinzipien. Und die Care-Ethik sagt, na Moment, aber Moral findet doch eben nicht losgelöst von all diesen Dingen statt, die all diese Theoretiker im klassischen Sinne rauskürzen wollen, sondern zwischen Menschen in der Realität auf der Straße gewissermaßen so. Also die Care-Ethik stellt was ganz anderes heraus, quasi so das was zwischen, das, die Interrelationalität zwischen Menschen, in der Moral ganz grundsätzlich stattfindet. Und vor allem, wir können ja auch nur so vernunftbegabte Entscheidungen treffen als autonome Individuen, weil sich vorher jemand um uns gekümmert hat, als wir Babys waren, als wir noch im Mutterleib waren und so weiter und so fort. Also dass Care oder Fürsorge als solches ein grundsätzlich menschlich existenziell notwendiges Ding ist, wie auch immer man das jetzt greift. Und dann gibt es eben Theoretikerinnen, die das sehr breit formuliert haben. Also wie gesagt, da geht es nicht nur um Fürsorgebeziehungen, wie man sie sich doch so klassisch vorstellt, im Sinne von Pflegebeziehungen, ne, Altenheim oder Baby, sich ums Baby kümmern, sondern eben auch um Weltverantwortung zum Beispiel. Also es gibt eine Care-Ethikerin, die Joan Tronto, das ist auch so eine der bedeutsamsten, die kommt aus der politischen Theorie, und die sagt, es braucht eigentlich eine Caring Democracy. Also Care ist etwas, was ganz grundsätzlich demokratisch auch ist. Also Fürsorge, gelingende Fürsorge müsste in einem demokratischen Kontext stattfinden und würde eine demokratische Gesellschaft erst so machen, dass alle wirklich gut und gelingend in dieser leben können. Also da gibt es auch ganz viel, so im feministischen typischen Sinn natürlich auch Kritik am Neoliberalismus drin, am Patriarchat und so weiter. Und diese Perspektive auf digitale Spiele ist eigentlich also super randständig. Es gibt so ein, zwei Dinge, die dazu geschrieben worden sind. Und dann dachte ich mir, Mensch, das ist genau die Perspektive, die ich eigentlich auch in meiner journalistischen Arbeit viel schon habe. Also ich habe ja immer wieder feministische Themen, gerade für der Freitag in den letzten Jahren, eigentlich ausschließlich feministische Themen. Genau, das passt eigentlich sehr gut. Und genau, das ist dann so ein bisschen im Gespräch mit dem Arno eben damals aufgekommen. Dann hat er gemeint, ja, warum nimmst du denn dann nicht einfach die Care-Ethik? Und dann dachte ich mir, oh, aber das ist schon viel Arbeit, weil ich kenne die jetzt so gar nicht und so. Und dann dachte ich mir, na gut, jetzt machst du es. Und das war super, weil das hat dann irgendwie jetzt so ein Incentive bei mir ausgelöst, dass ich in jeder freien Minute eigentlich nichts anderes mehr gemacht habe seit den letzten 2 Jahren. Also wenn ich nicht erwerbsgearbeitet habe oder mich meine Kinder gekümmert habe. Also das heißt, es hat nachts jetzt stattgefunden, wenn die Kinder schlafen.
Oha.
Ganz früh, ja. Wenn die Kinder noch nicht wach sind. So. Und jetzt stehe ich aber auf der Ziellinie.
Oh, ich glaube, daran hat man schon gemerkt, dass da richtig Dampf dahinter ist. Also hinter deinem Alltag, hinter deinen Themen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass all das, was uns heute so normal und gewöhnlich erscheint, also dass es eben eine weibliche Perspektive auf Spiele im weitesten Sinne gibt, dass es ganz andere Sichtweisen gibt, die vorher nicht besetzt worden sind. Es ist ja so gewesen, dass es im Spielejournalismus zum Beispiel, als ich angefangen habe, im Jahr 2000, da war das überhaupt gar kein Thema. Es gab weder eine Spielkultur, die sich, abseits der akademischen, sage ich mal, Gefilde, gab es jetzt, bei dem Printmagazin oder auch im Online-Journalismus, gab es diese weibliche Perspektive überhaupt gar nicht. Das muss man sich mal vorstellen, wie lange das gedauert hat, bis das dann langsam einsickerte. Ich habe dann, als ich noch Chefredakteur war bei 4Players, so eine Art Feuilleton für Gamer gegründet, wenn man so möchte, so eine Nische auf der Webseite, wo es dann auch mal ging um die weibliche Perspektive und um das, was eigentlich Frauen denken über Helden. Und das war so exotisch damals. Und es war, das gehört ja auch zur Wahrheit, es wurde natürlich nicht so angenommen wie jetzt, weiß ich nicht, eine Rezension zu irgendeinem Portal oder irgendeinem Baldur's Gate, das ist ja klar. Aber ich habe damals schon gemerkt, das findet gar nicht statt. Und auch in den überregionalen Zeitungen, auch in den Wochenzeitungen, wenn man die jetzt mal, da wurden Spiele ja noch gar nicht berücksichtigt und schon gar nicht an solche hintergründigen Themen. Wenn man mal Glück hatte, gab es einen Tomb Raider und Leute haben sich darüber unterhalten, wie diese Lara Croft da eigentlich auftritt. da konnte man schon, sage ich mal, da hat man schon gejubelt als Spieler Anfang der 2000er, wenn es dann mal in der Zeit oder FAZ, ich weiß gar nicht, wenn es dann mal darum ging und nicht nur um das Thema Gewalt und Shooter. Und von daher haben sich die Zeiten ganz schön geändert in dieser Hinsicht. Ne? Also es wird wirklich vielfältig diskutiert. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es ja in dieser Care-Ethik im weitesten Sinne um Fürsorge, aber auch um eine Art mütterliche Perspektive durchaus.
Ja, also es hat angefangen in den 80ern eigentlich, es kam eigentlich der Anstoß aus der Moralentwicklungspsychologie, da gab es die Carrie Gilligan. Die Carrie Gilligan hat gemeint, genau das, was du jetzt gerade sagst, ja Moment mal, bei all diesen Untersuchungen, die wir machen, von wegen wie Kinder Moral entwickeln und wie sie die dann auch verargumentieren in unseren Tests und so weiter, da setzen wir eigentlich eine Perspektive voraus, die eben grundsätzlich männlich geprägt ist. Und Erfahrungswelten, die jenseits dieser Norm quasi sind, die werden gar nicht abgebildet oder die werden abgewertet, weil sie eben das Schema nicht reinpassen. Also das ist genau das. Die hat ein Buch geschrieben, dann 1984, das heißt In a Different Voice, also in dem es genau darum geht. Und das war so die Wurzel des Übels im positiven Sinne für die Care-Ethik, für die Entstehung der Care-Ethik. Also genau, es geht natürlich, also es hat angefangen mit dem Wechsel dieser Perspektive eben. Oder zu sagen, es sind Stimmen hier in der Welt unterwegs, die marginalisiert werden. Das betrifft ja nicht nur Frauen. Also die Care-Ethik ist jetzt auch nimmt heute natürlich auch eine intersektionale Perspektive ein. Also es geht um marginalisierte Gruppen vielmehr. Das ist mal das eine und aber eben dieser weite Fürsorgebegriff. Also Fürsorge ist auch ein bisschen, also Care trifft es wirklich besser. Fürsorge, da denkt man ja immer an so, weiß ich nicht, ich streichle irgendwie mein Meerschweinchen oder so. Aber also der Care-Begriff, den John Tronto zum Beispiel schon 1990 definiert, der ist eben so, dass sie sagt, alles, was wir tun, also wir als Spezies Mensch tun, also sie sagt schon, das ist eine Species Activity, also etwas, was grundlegend der Mensch erstmal unternimmt, um unsere Welt, in der wir gemeinsam leben, um die aufrechterhalten, um die zu reparieren, um die so zu gestalten, dass wir alle gemeinsam gut in ihr leben können. Stellt sie natürlich wieder die Frage, was bedeutet gut? Aber da sagt sie halt eben, gut ist für sie eben das Fürsorgenetzwerke, dass Menschen miteinander in Beziehung stehen. Und zwar so, dass diese Beziehungen so gekennzeichnet sind, dass sie eben als gelingend gelten können, so wie es die Care-Ethik dann halt macht. Gibt es unterschiedliche Ansätze dann dazu. Aber ich denke, es sind alles Ansätze, wo wir auch sagen würden, so intuitiv, ja, wenn wir uns fragen würden, was bedeutet denn für mich eine gelingende Beziehung zu meinem Kind oder zu meinen Eltern oder wie auch immer, dann würden wir das wahrscheinlich die meiste Zeit so formulieren, wie das die Care-Ethik auch macht. Und das, darum geht es. Aber genau, ganz grundsätzlich ist es absolut, es hat angefangen, darauf aufmerksam zu machen, wie du das dann damals auch gemacht hast. Hey, Moment, da gibt es doch auch noch andere Perspektiven drauf. Und die sind nur deswegen randständig, nicht unbedingt, weil sie tatsächlich randständig sind, weil sie eine Minderheit darstellen, sondern weil es halt einfach die männliche Norm halt als Norm dargestellt wird, und zwar als universale Norm so. Und das ist ja auch was jetzt im öffentlichen Diskurs zum Glück ja auch immer mehr thematisiert wird, obwohl es natürlich auch ganz, ganz gegenläufige Tendenzen wieder gibt. Das liest man ja auch die ganze Zeit auf der anderen Seite dann natürlich, aber.
Ich habe auch das Gefühl, dass es da alle möglichen Ausschläge aktuell gibt innerhalb der Spielkultur, in alle möglichen Extreme. Und jetzt ist ja dein Spezialgebiet im weitesten Sinne ist ja auch dieser Blick auf Dinge, die vielleicht sonst nicht zur Sprache kommen oder die einem so vielleicht gar nicht auffallen, denn man befindet sich ja als Spieler, als Mensch, als Vater immer in diesem Wandel, ohne den wirklich mitzubekommen so richtig. Und man braucht immer so ein bisschen Abstand, um dann zu erkennen, dass sich da was geändert hat. Und wenn ich jetzt gesagt habe, dass Anfang der 2000er gar keine Berichterstattung, gar kein Feuilleton in der Hinsicht existierte, dass ich mit zum Beispiel mit dieser Care-Ethik oder einfach auch anderen Perspektiven beschäftigte, dann hat sich da ja auch schon was getan. Nicht nur, weil du zum Beispiel schreibst, es gibt ja auch viele andere, die da innerhalb der Game Studies, aber durchaus auch innerhalb der Spielepresse vereinzelt eben da auf Themen aufmerksam machen. Gleichzeitig, was ich sagen wollte, hat sich ja auch das Spieldesign durchaus diesem Wandel angepasst. Denn du hast zum Beispiel in der G mal geschrieben den Essay Peitschen-Indie. Da ging es um Indiana Jones und der große Kreis. Und wer hätte gedacht, also das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Ich habe das Spiel jetzt nicht durchgespielt noch nicht und auch nicht so ausführlich besprochen, aber mir ist zum Beispiel nicht aufgefallen, dass dort zum Beispiel die Rolle der Frau, der handelnden Figuren, eine ganz andere ist als in den ersten Indies. Weil ich mich einfach so daran gewöhnt hatte, dass es mittlerweile normal ist, dass Frauen eben so auftreten. Aber du hast da schon rausgearbeitet, dass es da auf eine gesunde Art eine Veränderung gab.
Also das fand ich super spannend, das Indiana Jones and the Great Circle. Ich habe ich kenne natürlich die ganzen Filme, ich habe die Spiele auch gespielt, Fate of Atlantis. Ich meine, ich bin damit auch aufgewachsen, ne, als Sophia Hapgood und so. Also ich habe das auch geliebt alles, und dieses Indiana-Jones-Spiel wollte ich eigentlich, also ich bin auch ein Riesenfan von Machine Games, deswegen war mir schon klar, dass ich das spielen wollte. Aber es ist genau in die Zeit gefallen, als ich es gespielt habe, als ich eigentlich mich über mein erstes Analysekapitel in meiner Arbeit, in meiner Doktorarbeit machen wollte, musste, sollte, und ich eigentlich schon wusste, also so ein paar Spiele, die waren mir klar, dass ich die analysieren will, weil sie halt so, ich sag mal, so stereotype Themen aus kätischer Sicht wie halt Babypflege, wie Happy Few, Death Stranding oder so, ne, behandeln oder Pflegeperspektiven, Spiritfarer und so, das war mir schon klar. Aber ich habe dann einfach aus Freizeitgründen mir gedacht, ach, jetzt guckst du doch mal in das Indiana Jones rein. Und ich war wirklich regelrecht begeistert, weil das auf narrativer Ebene natürlich nur, weil wir spielen ja durchgehend den Indiana Jones und keine weibliche Figur jetzt im Spiel, beziehungsweise es hat auch keine also richtige Kooperationselemente und sowas hat es ja nicht. Aber auf narrativer Ebene konnte ich da herausarbeiten, durch diese care-ethische Brille eben, was sich da eigentlich alles so geändert hat. Also, dass der Indiana Jones als Mann zwar die Hauptfigur bleibt, aber zum Beispiel Frauennetzwerke, also von Frauen geprägte Netzwerke in dem im Spiel eigentlich viel mehr im Vordergrund stehen. Also die Gina Lombardi ist ja die NPC, so die Nebenfigur, die eigentlich gewissermaßen auch so ein bisschen zur Hauptfigur wird, die auf der Suche nach ihrer Schwester ist, sich dann mit Indiana Jones verbündet. Die hat wiederum Bekannte in der Vatikanstadt am Anfang, eine andere Frau, eine Nonne, die ihr dann hilft, also die dann diese Handlung erst voranbringt, die erst es ermöglichen letztendlich, dass Indiana Jones, der eigentlich schon auch vernetzt ist, aber die sind irgendwie nicht so kompetent vernetzt, diese Männer in dem Spiel. Also die Frauen sind definitiv, wenn man das Spiel spielt, stehen die im Vordergrund. Es gibt dann so eine schöne Szene in Ägypten, das ist dann so im zweiten Teil des Spiels, wo der Indiana Jones uns eine ägyptische Mäzänin quasi trifft, zusammen mit der Gina Lombardi, die versucht, die Kulturstätten von den Nazis zu beschützen und deswegen auch Jones und Lombardi dann auch helfen will. Auch, wie sich herausstellt, weil sie mit der Schwester von der Gina Lombardi eine Affäre hatte. Also es ist auch schön, dass so diese queere Dimension da mit reinkommt. Und das ist eine Cutscene, in der entfaltet sich dann so dieser ganze Perspektivwechsel, so wie ich das argumentiere, indem nämlich am Anfang der Cutscene noch die Mäzene, die ägyptische Frau, da sagt, naja, geh mal bitte, Indiana Jones, geh mal nach hinten da und fütter mal die Schlange. Also sie hat im hinteren Teil ihres Zeltes, wo sich diese Unterhaltung dann entspinnt, hat sie eben eine Pet Snake, also eine Haustierschlange wohl. Und jetzt weiß man natürlich schon, Indiana Jones hat ja famously Angst vor Schlangen. Deswegen ist das sowieso schon schrecklich für ihn. Aber das, was man sieht in so einer Halbtotalen, ist nur diese Szene in der Unterhaltung zwischen diesen beiden Frauen, die sich darüber austauschen, wie es jetzt weitergeht, was sie für weitere Schritte unternehmen, um ja letztendlich die Welt zu retten, während die eigentlich männliche Hauptfigur hinter diesem Vorhang nur noch als Schemen erkannt wird, der vollauf mit sich selber beschäftigt ist und seine eigenen Ängste da vor dieser Schlange jetzt da geradezu, also der total in den Hintergrund rückt im optisch-ästhetischen Sinne wirklich auch, ist natürlich auch wieder ein Querverweis auf, ich sag mal, sexistisch ausgeprägte Kulturen in dem Moment, in dem dann die Frauen oftmals ja hinter dem Vorhang dann verschwinden. Also es ist total schön. Und so macht das Spiel in eigentlich durchgehend so einen Perspektivwechsel auf, der von diesem Male Gaze gewissermaßen weggeht und diese Frauennetzwerke und diese Solidarität in den Vordergrund rückt. Und das ist gar nicht so ein Haut drauf. Also das ist im Spiel, mir kam das natürlich so offensichtlich dann mit dem Hintergrund, den ich da in dem Moment dann hatte, mit der Care-Ethik. Aber es ist durchgehend und es wird auch wirklich so besprochen, wenn man so ein bisschen Foren habe ich mich da ein bisschen umgeguckt. Also so dieser feministische Anteil oder dieser feministische Twist, der wird durchaus wahrgenommen und anerkannt und das ist sehr schön.
Ich hatte damals, als ich mich informiert hatte über Indiana Jones und diesen neuesten Teil, überhaupt nicht bemerkt, dass es in den Rezensionen darum ging. Also dass das wirklich mal so thematisiert worden ist, so wie du das jetzt mit der Lupe gemacht hast. Und das fand ich auch sehr bemerkenswert an deinem Essay, dass dieses Netzwerk im Hintergrund und Machine Games, davon kann man ja ausgehen, hat natürlich schon, sage ich mal, das Ziel gehabt, das so darzustellen. Die wussten natürlich, wen sie da zurückbringen. Ne? Also dass Indiana Jones eine gewisse Geschichte hat, der war natürlich immer sympathisch, aber galt natürlich auch als klassischer männlicher Held. Und vielleicht war er auch bei Spielerinnen, war es vielleicht auch ein sympathischer Typ. Ich weiß nicht, wie es dir ging früher, aber ich habe so rausgehört, du fandest ihn auch schon cool.
Ja, also ich meine, von den Filmen, wenn man sich die jetzt aus heutiger Sicht anschaut, die kann man natürlich teilweise nicht mehr anschauen. Ne? Das ist ja hochproblematisch, was da teilweise passiert. Und die Frauenfiguren in den Filmen, also gerade in dem, wie hieß sie, diese Blonde, kann man sich gar nicht an den Namen erinnern mehr, weil das ist ja wirklich stereotypisch damals gewesen. Aber die Figur als solche, ich fand auch den letzten Film, der ja durchaus, ich weiß gar nicht, wurde der verrissen? Naja, vielleicht nicht verrissen, aber ich glaube, so richtig toll fanden die Leute ihn auch nicht. Ich fand ihn auch teilweise interessant. Oder man merkt auf jeden Fall, wie du es auch gesagt hast, sowohl in vielen digitalen Spielen als auch so in Filmen oder so, dass da schon, glaube ich, ein Wandel stattfindet, ja.
Ja, und ich musste beim Lesen deines Aufsatzes musste ich an meine Kindheit denken, tatsächlich. Denn ich bin in so einer Großfamilie aufgewachsen, also Uroma, Oma, Tanten, Onkel und meine Oma hatte 11 Enkelkinder. Und mir ist erst später bewusst geworden, wenn ich mich daran erinnerte, dass es da auch so etwas gab wie ein Netzwerk der Frauen, die, wenn man so möchte, hinter den Kulissen eigentlich, also wenn man es auf den ersten Blick waren die Männer diejenigen, die sind arbeiten gegangen. Natürlich gab es auch Frauen, meine Mutter war zum Beispiel auch berufstätig, aber nicht alle Frauen waren so regelmäßig arbeiten, dann Nebenjob oder so. Und so an dieser Oberfläche war das so recht patriarchalisch alles vielleicht. Aber unter der Oberfläche habe ich als Kind schon bemerkt, dass die Frauen eigentlich diejenigen waren, die ja die Zügel in der Hand hatten und die auch die wesentlichen Dinge entschieden haben. Alles, was zu tun hatte mit der Vernetzung der Familie, mit dem Ausgleich auch von so Konflikten oder mit dem sowas, was die Balance hält. Also dieses jetzt mütterliche im weitesten Sinne, dass man sich kümmert eben, da sind wir wieder bei Care, um das, was da so auch am Rande der Familie passiert oder im Zentrum. Da hatte ich immer das Gefühl, dass Frauen da einfach ja mehr Talent dafür haben und ganz natürlich auch diese Dinge bestimmen, wohingegen die Männer eher so als Einzelakteure unterwegs waren, die selten, sage ich mal, bis auf jetzt Klassiker, ne, da sind, die gehen jetzt zum Fußball oder so, die selten wirklich sich so kommunikativ ausgetauscht haben. Und das ist, da sind wir aber wahrscheinlich schon wieder bei einem, bei einer kulturhistorischen Konstante.
Ja, also das, ich hatte vor 2-3 Wochen oder so einen Artikel für Der Freitag, das fand ich auch ganz interessant. Da hatte ich, oder ist mir aufgefallen, dass die Ice-Minnesota-Proteste gegen Ice in Minnesota jetzt über den Winter, dass die ganz, ganz häufig von Frauennetzwerken am Ende organisiert wurden. Also vor Ort, lokale, einfach nur WhatsApp-Gruppen, ne, irgendwelcher Mütter aus der Nachbarschaft, die sich zusammentun, um anderen Müttern, die sich nicht vor aus dem Haus trauen, weil sie Angst haben, von den Eisschergen da ja mitgenommen zu werden. Und das es ist super interessant. Im Atlantic gab es noch einen Artikel vom, das weiß ich nicht mehr, der hat das Ganze dann Neighborism etikettiert. Und ich dachte mir, ja, Neighborism, okay. Aber könnte man auch Care-Ethik sagen, genau. Also es ist so ein ganz dezidiert care-ethischer Entwurf, der da letztendlich dahinter steht. Und wie du sagst, sowas, also ich weiß nicht, ob es, also da gibt es ja verschiedenste Untersuchungen dazu. Ich glaube nicht, dass es biologistisch quasi erklärbar ist, das nicht. Aber also Gilligan zum Beispiel hat auch versucht, dann wirklich empirisch zu untersuchen, ob die das Moral Reasoning, also die Art, Moralentscheidungen zu begründen zwischen Frauen und Männern, wenn man es jetzt mal nur so binär aufmachen will, ob sich das wirklich so unterscheidet. Und sie hatte damals gesagt, ja, das tut's. Also dazu hat sie, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Heinz-Dilemma, hat man vielleicht schon mal gehört. Der Lawrence Kohlberg war ja der Typ damals, der diese ganze Moralentwicklung aufgemacht hat. Und der hat letztendlich gesagt, es gibt verschiedene Stufen, wie Kinder Moral entwickeln. Die unterste Stufe ist letztendlich so eine präkonventionelle Stufe, hat das genannt. Das ist einfach nur die Angst vor der Strafe. Ne? Also ich tue etwas als unmoralisch etikettiertes nicht, weil ich Angst davor habe, bestraft zu werden. Und die postkonventionelle Stufe, es gibt da noch Zwischenstufen, aber die postkonventionelle, die höchste Stufe letztendlich, ich verhalte mich moralisch aus dem Grund heraus, weil ich quasi auf abstrakte, universale Prinzipien verweise, die quasi über den Dingen schweben und die einfach so dogmatisch letztendlich richtig sind. Also eigentlich das, was so Kant oder sowas formulieren würde. Und dann hat Gilligan eben gesagt, ja Moment mal, aber kann man doch auch ganz anders eigentlich moralisch, also seine moralische Begründung kann man ja auch ganz anders quasi herholen. Und sie hat dann dieses Heinz-Dilemma aufgegriffen, was er entworfen hatte. Das Heinz-Dilemma, da geht es um ein hypothetisches Dilemma. Das ist ja so ein Klassiker in der Philosophie, auch was man dann macht, aber eben auch in der Moralentwicklung. Das wurde ProbandInnen eben vorgestellt. Und da ging es darum, dass ein Mann sich die Frage stellt, oder es wird gestellt, ob ein Mann seiner Ehefrau, die ist schwer krank, die braucht Medizin, er kann sich die Medizin bei der örtlichen Apotheke aber nicht leisten, ob er die Medizin stehlen soll oder nicht. Und der Kohlberg war total begeistert, weil die Jungs, beziehungsweise er nennt dann exemplarisch den Jake, den 12-jährigen Jungen, der sagt, ja, natürlich muss er die Medizin stehlen, denn das Leben der Ehefrau steht doch viel weiter oben über dem Profit oder dem potenziellen Profit oder Verlust des Apothekers. Also so ein abstraktes Prinzip, ne, das Leben als das, als der Orientierungspunkt von Moral. Und dann auf der anderen Seite wurde dann die Amy befragt, die auch 12-jährige, die hatte auch ungefähr so den gleichen soziodemokratischen Hintergrund, also kann man nicht sagen, dass da so ein Unterschied bestanden hätte. Und die hat ganz anders argumentiert. Die hat gesagt, naja, wie ist denn das? Ja, was bedeutet das, wenn er stiehlt, könnte dann verhaftet werden? Was ist dann, wenn er im Gefängnis sitzt mit seiner Frau? Naja, also eigentlich sollten sie ja versuchen, drüber zu reden. Vielleicht kann er mit dem Apotheker irgendwie reason noch von wegen, hey, es geht doch um das Leben meiner Frau oder kann ich es dir abbezahlen oder irgendwas. Sie hat versucht, quasi Alternativen zu finden, die viel mehr darauf fokussiert haben, auf dieses Bezugsnetzwerk, auf dieses soziale, interrelationale Bezugsgefüge konkret in dieser Lebenssituation dieses Menschen. Und der Kohlberg hat am Ende sie aber auf eine viel niedrigere Stufe eingestuft, weil sie eben nicht verwiesen hat auf dieses, das Leben, das über allem steht, Ding, so. Und es ist jetzt aber so, also das ist jetzt zumindest der aktuelle Stand, der mir bekannt ist, es wurden im Zuge von Gilligan dann ganz viele Untersuchungen dahingehend auch angestellt, weil das natürlich schon ein krasses Ding war, zu sagen, ja okay, Frauen argumentieren moralisch halt aus einem ganz anderen, ich will es mal Logik jetzt nennen, heraus. Ist es dann so? Und also Stand jetzt, wie gesagt, ist es nicht so, dass Frauen oder Männer da quasi genuin andere moralische Überlegungen haben, sondern es ist so, dass alle Geschlechter alle dieser quasi Richtungen hin und wieder nutzen, um irgendwas zu argumentieren. Also wenn du jetzt sagst, du kennst es noch aus deiner Zeit heraus, ist es sicherlich so, dass man als Frau, das weiß ich auch als Frau, ist es üblicher und man wird auch dahingehend sozialisiert, natürlich auf bestimmte Art und Weise Gespräche zu führen, ne, so Dynamiken anzuerkennen, aufzunehmen in sozialen Interaktionen und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass es deswegen so einen naturalistischen Grund dafür gibt, das nicht. Da ist, glaube ich, schon viel Sozialisation dabei und das, wie gesagt, also auch Männer können Care-Ethik nutzen oder auch Nicht-Frauen können Care-Ethik nutzen, aber es ist ein super interessanter Komplex auf jeden Fall.
Was da ja auch jetzt auf der Ebene der Spielkultur der digitalen Wirklichkeiten dahinter steckt, ist, dass es schon Jahre gebraucht hat, bis auch Spieldesigner, Entwickler sich gedacht haben, hey, wir könnten das Ganze auch ein bisschen anders darstellen, nicht nur auf der Story-Ebene, sondern vielleicht auf der Interaktionsebene. Und das, was du gerade beschrieben hast, diese Unterschiedlichkeit, dass der Junge sagt, okay, dann mache ich sofort A, weil das hilft direkt. Also die schnelle, direkte Lösung und dass das Mädchen in diesem Fall jetzt überlegt hat, wie man es vielleicht anders lösen könnte. Das ist ja irgendwie fast schon so ein Unterschied wie bei einem Shooter, da hast du auch nur A oder B, schießen ja. oder nicht, und einem Rollenspiel, wie jetzt zum Beispiel The Outer Worlds 2, wo du solche Situationen und Überlegungen, die das Mädchen da anstellte, fast in jeder Quest hast. Und jetzt ist das, würde ich sagen, so, dass diese Komplexität in der Interaktion und auch im Storytelling, der Wunsch danach, der existierte, glaube ich, auf Spielerseite schon viele, viele Jahre. Nicht nur jetzt bei männlichen Abenteurern, sondern überhaupt. Aber dem erstmal so gerecht zu werden, das verlangt auch ein, sage ich mal, Learning auf Seite der Entwickler. Und es ist natürlich auch anspruchsvoller und schwieriger. Deswegen ist wird Obsidian wahrscheinlich auch kein The Outer Worlds 3 machen, weil sich das jetzt letztlich, so sehr ich das mag, ja, jetzt nicht so gut verkauft hat wie vielleicht ein paar einfachere Sachen. Aber um da jetzt so eine Klammer drum zu kriegen, ich wollte sagen, dass die Lust auf komplexere Kommunikation, Interaktion, die musste auch in der Spielewelt so erstmal ja eine Lobby kriegen, ne? Dass das so ein bisschen gepusht wird, also von Planescape jetzt bis zu diesem The Outer Worlds. Das war auch ein langer Weg und vielleicht braucht der Mensch auf dieser kulturellen Ebene eben auch noch viel Zeit.
Ja, also auch die Moral, also auch wie Moral in Spielen dargestellt wird, ne? Also wenn wir gucken, wie es noch so zu Zeiten, diese The Walking Dead, Wolf Among Us oder so, ja, so die Telltale-Zeiten, wo das ja so, also das wurde ja damals schon auch ziemlich gefeiert. Ich hatte es auch mal nachgeguckt, es war ja nicht negativ beurteilt, diese klassischen Dilemmata-Situationen, ne? Also wurde wirklich, oder auch bei Wolfenstein gab es das ja auch noch, bei The New Colossus am Anfang, wo du dann entscheiden musst, töte ich jetzt Person A oder beziehungsweise lasse ich zu, dass Person A getötet wird, oder entscheide ich mich für Person B? Für einen muss ich mich entscheiden, irgendeiner muss sterben. Und das waren so die klassischen großen Dilemmata im Spiel, die in Spielen irgendwie so aufgemacht wurden. Und das ist ja jetzt auch schon viel komplexer geworden. Viel komplexer. Und wie du sagst, klar, das, ich glaube schon, also auch die Darstellung von Figuren zum Beispiel oder die Möglichkeiten, die wir haben. Jetzt gibt's natürlich dann mal den großen Shitstorm und die Spiele werden alles so woke und ich meine, es ist halt auch eine ganz klare Richtung, aus der das kommt, und das ist dann halt schon eher eine rechtsgerichtige Richtung, aus der das kommt, ne? Aber auch jetzt auch wieder Baldur's Gate 3 oder so, da wo es dann auch wieder aus irgendeiner Richtung den Shitstorm gibt, dass das jetzt alles schon zu woke und zu divers und zu weiß wie ich noch ist. Nichtsdestoweniger gibt's ja die Spiele und gerade auch in diesem AAA-Bereich, und die Spiele werden gemacht, und ich bin da eigentlich schon auch grundsätzlich positiv optimistisch gestimmt, dass es jetzt nicht weniger Diversität geben wird dann, hoffentlich.
Ich sag mal so, aus meiner Perspektive war eigentlich das Relevante immer die Art und Weise, wie etwas erzählt wird. Und da gab es schon immer Lücken, die vielleicht nicht besetzt worden sind. Deswegen hat man sich ja als Spieler so gefreut. Und jetzt ein Buchliebhaber, der hat sich natürlich, der hat darüber gelächelt, ne, dass wir sowas wie in The Walking Dead von Telltale, dass wir das jetzt als, oder dass viele das jetzt als erzählerischen Fortschritt empfunden haben, als vielleicht auch Fortschritt innerhalb der emotionalen Darstellung von Gewalt. Das wurde dann auch immer weitergeführt, bis hin zu The Last of Us und so weiter. Baldur's Gate 3 hast du erwähnt. Dann gab es noch so viele kleine Spiele, What Remains of Edith Finch und viele andere, in denen plötzlich die Lust am Geschichten erzählen auch dazu führte, dass man eben da Türen öffnete, die für jemanden in der Literatur oder auch im Comic-Bereich schon längst etabliert waren. Da wurde das alles, also das Leben in seiner ganzen Fülle mit allen Ängsten und mit allen möglichen emotionalen Belastungen wurde da schon thematisiert. Die Spiele sind so ein Spätzünder. Und da hat sicherlich auch der gesellschaftliche Wandel dafür gesorgt, dass dann eben nicht nur große Studios und wie jetzt ein Naughty Dog gedacht haben, okay, wir müssen dem jetzt auch irgendwie gerecht werden und wir gehen jetzt mit The Last of Us Teil jetzt mal in eine andere Richtung. Wir trauen unseren Spielern das zu. Und sind auch so mutig, dann den Gegenwind entgegenzunehmen, der da kommt. Gleichzeitig hat dieser neue Push, sage ich mal, dieser neue Impuls auch dafür gesorgt, dass natürlich auch, es gibt auch schlechte Varianten von, wir erzählen alles. Also ich denke jetzt mal an Dragon Age, The Wailguard, das war ganz grausam. Oder was ich damit sagen will, diese Vielfalt, die plötzlich auf der erzählerischen Seite in digitalen Abenteuern wahrnehmbar war im kulturellen Vergleich etwas Spätes. Ich habe mich sehr gefreut, dass es passierte. Und mit dieser Vielfalt kam eben auch der Überschuss an all dem, wo man merkt, okay, Leute, jetzt wolltet ihr es wirklich zu sehr aufs Thema bringen, ohne dass ihr wirklich eine Story erzählen könnt.
Ja, und manche Themen finde ich halt nach wie vor einfach schon aber sehr unterrepräsentiert. Also wenn du jetzt zum Beispiel denkst, dass dieser Deadification-Vorwurf, ja, den hatte ich ja auch, glaube ich, in dem letzten G-Artikel mit drin, über die monströsen Mütter, dass Mütter Richtig. Ja vor allem immer noch in dieser ja super problematischen Darstellung auftauchen, also entweder gar nicht oder tot oder als misslingende Fürsorge irgendwie Beatrice Theron oder so bei Plague Tale oder eben wirklich komplett als Monster, so die Broodmother in Dragon Age. Das finde ich als Mutter jetzt vor allem einfach massiv unterkomplex. Also vor allem, wenn ich bedenke, was wir im öffentlichen Diskurs, wir sind immer noch weit davon entfernt. Also da könnte viel mehr noch passieren, vor allem auf politischer Ebene natürlich tatsächlich, wenn du denkst, dass alleinerziehende Frauen, was sind ja meistens Frauen immer noch massiv, also die wahrscheinlich Gruppe sind, die wirklich am absolut schwersten haben. Aber zum Beispiel, ich warte noch auf ein Spiel und zwar nicht nur im Indie-Bereich. Klar, also irgendwie ein Spiel, was dann 5 bis 7 Spieler auf Steam hat oder so, das gibt's mit Sicherheit, aber es bräuchte in größeren kommerzielleren Titeln Themen, die jetzt nicht da aufhören zu sagen, ich kann jetzt bei Resident Evil irgendwie mal 45 Minuten die Mutter auch spielen, ja, sondern Themen wie Regretting Motherhood zum Beispiel, ja, also bereuen von Mutterschaft oder wirklich so systematisch strukturelle Benachteiligung von Müttern. Ich hatte das in meiner Arbeit auch im Vergleich von Death Stranding zu Happy Few herausgearbeitet, was auch super interessant ist. Sowas fehlt mir. Und das finde ich einfach enttäuschend, weil jetzt, wo ich auch wenig Zeit habe als Mutter, muss ich das wirklich, also ich bin da maximal ökonomisch geworden mit der Zeit, die ich auf Spiele in Anführungszeichen verschwende. Also Spiele, die ich nicht spielen muss, weil ich es jetzt gerade da irgendwie für einen Artikel oder so brauche, da überlege ich mir das 3-mal, ob ich das spiele. Und das sind, also da ist es an vielen Stellen, ist es mir dann mit meiner Lebensrealität zumindest, die ja eine Lebensrealität vieler Menschen, der Hälfte der Bevölkerung ist, ja, ist es mir echt irgendwie dann zu öde, muss ich echt sagen. Es sind immer wieder dann doch schon wieder dieselben Themen und dieselben Stories und dieselben Narrative und so. Das ist dann, ja, da warte ich echt noch auf die Veränderung.
Ja, das stimmt schon, ne? Dass dadurch, dass diese digitale Spielkultur eben so ein Spätzünder ist und dass es zwar positive Beispiele gibt, aber auch erst seit ein paar Jahren, wo man dann vielleicht merkt, dass diese Stories mithalten können oder auch die Darstellung mithalten können mit der Vielfalt, die man so kennt. Ja. Das braucht noch seine Zeit. Und vermutlich ist es dann auch so, dass es eben ja auch auf einer dramaturgischen Ebene offensichtlich für manche Entwickler einfacher ist, eben die Stereotype zu bedienen. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass es unheimlich schwierig ist, dann heutzutage eben mit so einem Cast, der jetzt wirklich vielfältig ist, wo man verschiedene Frauenfiguren, Männerfiguren, Kinderfiguren hat, ich weiß es nicht. Also jetzt in Rollenspielen oder Abenteuern, die eben auch Familien darstellen und so. Da dann wirklich, ja, nicht allem gerecht zu werden, sondern da wirklich so eine Ehrlichkeit abzubilden, wo sich Leute identifizieren können. Ich merke das bei mir immer. Wenn ich irgendwas spiele, meine Frau schaut zu und sagt dann plötzlich, endlich mal normale Frauen.
Ja.
Und dann hatte ich diese Notiz zum Beispiel, ich mache mir Notizen, wenn ich ein Spiel analysiere, und diese Notiz hatte ich dann an der Stelle nicht gemacht. Weil mir das, und das meine ich so mit dem Auffallen, auch dass dir zum Beispiel dieses Netzwerk in Indiana Jones so aufgefallen ist oder dass du es so thematisiert hast, dafür braucht man dann eben auch einen anderen Blick, der das eben so ja überhaupt wahrnimmt, ne?
Ja. Das ist ja auch gar nicht, da braucht man auch gar nicht erstmal irgendwie Boshaftigkeit oder Ignoranz zu unterstellen, dass dieser Blick nicht da ist. Der ist einfach, wie du sagst, genuin nicht da. Ich habe auch eine Perspektive, also meine Perspektive ist genauso eingeschränkt im Hinblick auf andere Dinge. Also ohne das jetzt wieder zu marginalisieren, weil insgesamt lässt sich schon sagen, dass, wie gesagt, also es ist ja bekannt, dass gerade die weibliche Perspektive einfach unterrepräsentiert ist nach wie vor. Aber zum Beispiel, wenn ich mit meinem 5-Jährigen spiele, dann hat der wieder eine ganz andere Perspektive. Und wir spielen auch Spiele. Ich habe ja mit Stretched gespielt, wo ich auch schon angefeindet worden bin dafür, warum spiele ich mit meinem Sohn Dredge. Aber wir spielen nur diese Abschnitte während Tage und dann hören wir halt auf, bevor es dann gruselig wird und so. Er liebt halt einfach mit diesem Schiff rumzufahren und da halt Sachen zu angeln. Und das taugt ihm total. Und wenn ich mit dem spiele, dann hat der eine komplett andere Perspektive und nimmt Dinge, ob das jetzt, das beschränkt sich ja nicht nur auf Spiele, sondern auch wenn wir rausgehen in die Welt natürlich, dann bringt er da was ein, wo ich, wie du sagst so schön, auch mitnotiere und mir denke, ja, super interessant, siehst du, da komme ich gar nicht drauf, weil meine Realität eine andere ist.
Ja, und spannend wird es dann, wenn wir tatsächlich zu viert spielen. Das hat sich so bewahrt. Ich habe irgendwie auch, meine Töchter kleiner waren, habe ich mit denen auch schon das ein oder andere gespielt. Das ließ sich ja auch nicht verhindern, weil ich in diesem Beruf tätig war. Deswegen zu Hause gab es immer Konsolen und Computer und die durften natürlich auch bei manchen Sachen zuschauen. Und das hat sich so in dieses kollektive Familiengedächtnis eingebrannt, dass sie selbst dann heute als Erwachsene gerne kommen und wir suchen uns dann ein Spiel raus, das spielen wir dann, wenn man so möchte, zu viert. Also ich soll dann tatsächlich spielen und dann gibt's Kommentare, schauen zu und dann spiele ich das ja mit 3 Frauen und die haben dann aber auch wieder komplett unterschiedliche Perspektiven auf Frauenfiguren. Das ist mir letztes Mal dann aufgefallen, wie meine Frau dann sagte, die ist doch sympathisch und meine ältere Tochter, die geht gar nicht. Ja. Guck mal, wie die dargestellt ist. Und das lasse ich dann natürlich auch laufen und finde das ganz spannend, wie unterschiedlich diese Situationen dann eben auch wirken können. Also, und aber ich muss ja auch sagen, da hat sich schon etwas verbessert. Also wenn ich das vergleiche mit der Zeit, als Lara Croft noch in 60-90 durch den Schacht gekrochen ist und den Hintern rausgestreckt hat, ja. Da habe ich damals mal eine Kolumne geschrieben, wie sexistisch das tatsächlich ist. Und meine Güte, könnt ihr nicht einfach in Spielen ein bisschen reifer darstellen? Und damals wurde ich dafür tatsächlich auch von einigen Leuten halt aufgezogen, so nach dem Motto, was stört dich das denn und so weiter. Diese Diskussion hat sich, ich kann gar nicht sagen, es hat sich alles verbessert, denn natürlich gibt es diese Diskussion heutzutage, du hast es schon erwähnt, auch wiederum auf eine radikalisierte Art, die dann auch fast schon wieder so frauenfeindlich ist, wie ich das in der Zeit, als ich angefangen hatte, Anfang der 2000er, überhaupt nicht kannte. Innerhalb der Games-Kultur. Ja. Klar gab es dann Sexismus und hey, geil und was weiß ich. Aber diese andere Bewegung, dass man wirklich das Gefühl hat, da ist ein Hass dahinter, das ist dann doch eher etwas, das wahrscheinlich Teil der moderneren Gegenwartskultur ist, ne?
Ja, das ist ganz interessant. Also ich stecke jetzt da auch nicht 100% drin, aber ich habe jetzt letztens auch erst wieder, es gibt ja da unzählige Listen von, wie gesagt, woken Spielen, die man unbedingt vermeiden muss und hier und da. Und da ist ganz viel, also so in diesen Foren, da ist ganz, ganz viel, wie du sagst, Hass unterwegs, also auf so eine radikale Art und Weise. Und ich finde es immer sehr schwierig, da irgendwie das auf irgendwas zurückzuführen, das ist auch nicht mein Job, das ist auch nicht meine Aufgabe, das kann ich auch nicht. Aber ich denke schon, das sind halt, also es geht ganz oft um Identitäten einfach auch. Und wo es um Identität geht, da geht es ja um Existenz am Ende. Ne? Und wenn man das dann so radikal für sich ausschließt, dass der andere, beziehungsweise die andere dann da überhaupt prinzipiell einen Raum bekommen darf, soll, muss, dann, ja, ist die Reaktion darauf entsprechend heftig.
Ich glaube, das hat tatsächlich ein bisschen was damit zu tun und das, da schließt sich vielleicht auch ein Kreis zu der Care-Ethik, mit der unser Gespräch so ein bisschen begann, dass Männer vielleicht auch eher, und wenn ich jetzt Männer sage, dann ist das natürlich total pauschal, ich weiß, aber dass Männer eher dazu neigen zu vereinsamen und zu vereinzeln, auch gedanklich, wohingegen Frauen eventuell dieses Vernetzen, was wir schon angesprochen haben, dieses Mütterliche, dieses wir kümmern uns, auch bis, ja, ich sage jetzt mal, bis ins Alter, vielleicht da sogar noch mehr, weil sie sich ihrer Rolle viel mehr bewusst sind. Also das hat meine Frau mir mal erklärt, dass das dann auch eine Perspektive ist, die dann auch einerseits viel radikaler das ignoriert, was Männer bisher wollten. Das ist ja auch so ein Teil der Wechseljahre, da bin ich jetzt kein Experte, keine Bange, ich werde da jetzt auch nicht weiter referieren, aber ich habe so dieses Gefühl, dass Männer im Alter dann auch eher oder mit im Alter auch eher vereinsamen, gerade wenn sie nicht eingebunden sind in so ein Netzwerk. Und dann kann natürlich vieles passieren, das muss dann nicht so eine Radikalisierung sein und da muss kein Hass entstehen, aber vielleicht haben Frauen da eher so diese Fähigkeit eben, Kontakte und Verbindungen zu knüpfen. Ich weiß es nicht, aber jetzt wird es auch ganz allgemein.
Naja, ich glaube, das ist ein bisschen so Teil des feministischen Diskurses, in dem, wenn man dann sagt, dass das Patriarchat allen schadet. Weil ich glaube nicht, dass Männer prinzipiell einsamere Charaktere oder Persönlichkeiten oder wie auch immer sind oder Tendenz dazu haben, sondern dass es vielmehr so ist, dass bestimmte Erwartungen gelten in einem System, in dem man lebt, und ich denke, viel deutet darauf hin und ist auch nachweisbar, dass wir halt eben auch in einem patriarchalen System leben, bis zum gewissen Grad auf jeden Fall, oder auch mehr als bis zum gewissen Grad. Naja, und da sind bestimmte Bilder, die, oder ganz klassisch bestimmte Rollen, die halt erfüllt werden müssen. Und das führt dann dazu, dass die Männer, genauso pauschal jetzt wie du, also in Anführungszeichen, aufwachsen oder groß werden, auch mit einem Bild, eben, das ist auch das Argument der Care-Ethik, die sagt, dieses Bild des autonomen Individuums, das eigentlich auch in dem marktwirtschaftlichen System, in dem wir existieren und in dem wir agieren, ja, das ist, an dem alles ausgerichtet wird. Also wir gehen davon aus, so John Rawls-mäßig, wir sind alles so einzelne Individuen, die da irgendwie miteinander Verträge abschließen und nur über dieses kontraktualistische Prinzip dann irgendwie überhaupt in Verbindung miteinander treten. Das bedeutet, wenn wir keine vertragliche Bindung in irgendeiner Art und Weise mehr haben, dann sind wir auf uns zurückgeworfen, sind vereinzelt und sind Inseln. Und das ist ein Gedanke, der ist ja nicht Gott gegeben oder Natur gegeben oder so, sondern das ist halt ein Teil einer bestimmten Herangehensweise, einer bestimmten Kultur. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was dann prinzipiell eher den Männern oder von Männern erwartet oder quasi angedient wird. Und bei Frauen, wie du sagst, das ist eher dann noch diese andere Rolle, dieser Netzwerkgeberin, dieser in Fürsorgebeziehungen Stehenden und so weiter. Aber das ist nichts, was irgendwie natürlich ist. Also das würde auch die Celtic nie sagen. Das ist nichts. Natürlich ist es die Virginia Hell, glaube ich, hat gesagt, Sarah Ruddick hat es gesagt, als eine der Feministinnen, Mothers of both sexes, also Mütter aller Geschlechter letztendlich. Also das ist etwas, was natürlich jeder lernen kann, diese Fürsorgebeziehungen einzugehen. Aber so wie wir in der Gesellschaft, in der wir leben, die so geprägt ist, wie wir sind, ist es bestimmt so, wie du sagst, ich glaube, da gibt es auch Studien dazu, dass tatsächlich Männer eher dann noch vereinzeln, auch diese ganze Problematik jetzt, warum sind so viele, gerade Jungen, haben diese Tendenz, AfD zu wählen, in eine rechtskonservative oder rechtsextremistische Richtung abzudriften, sind tendenziell vereinzelter, vereinsamter, gebe es zumindest so an. Das entsteht aus diesem grundsätzlichen Problem heraus, dass die K-Ethik zum Beispiel als feministische Ethik halt dem Patriarchat auch anlastet.
Ja, Nora, jetzt hast du gesagt, dass du sehr viel zu tun hast mit deiner Promotion und wenig Zeit und dass du, wenn ich das richtig verstanden habe, deinen Alltag schon so richtig ökonomisch durchplanen musst, damit du überhaupt da so richtig durchkommst. Wie wählst du denn dann die Spiele aus, mit denen du dich privat beschäftigst?
Das ist eine gute Frage. Also jetzt bin ich mit meinen ganzen Spielen für die Doktorarbeit durch soweit und da waren einige dabei, auf die ich eigentlich gar nicht so viel Lust hatte. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal vorgenommen, dass ich jetzt spiele, worauf ich wirklich Bock habe. Und das Erste, was jetzt bei mir auf dem Stapel lag, weil ich liebe Obsidian, war Avowed jetzt. Genau. Und das spiele ich die ganze Zeit, immer so ein bisschen. Und das eignet sich, finde ich, auch total gut. Und ansonsten habe ich jetzt Resident Evil Requiem angefangen, weil muss halt.
Ja, also das, da war ich auch positiv überrascht. Also Resident Evil Requiem. Ja.
Also bislang finde ich es auch sehr cool. Ich bin noch nicht sehr weit drin, also bitte nichts spoilern.
Nein, ich sag gar nichts.
Aber ich finde es sehr cool. Ich kann halt immer sehr spät erst spielen. Also manchmal erst Mitternacht oder so nach Mitternacht. Und manchmal, wenn ich dann allein bin und so, und dann ist es mir echt ein bisschen zu scary, muss ich sagen, obwohl ich echt ein Horrorspiel-Fan bin. So der ersten Minute, aber manchmal ist es mir dann zu crazy.
Ja, also da wirst du noch viel Spaß haben, da bin ich fest davon überzeugt. Das hat mir zumindest besser gefallen als Village. Von daher, das heißt zwar nichts, aber...
Oh, ich mochte Village schon. Also doch, auf jeden Fall. Ich fand es super unterhaltsam. Also ich fand es super, super solide, habe ich mir nicht. Und es war total, also absolut unterhaltsam, wunderbar.
Ja, das fand ich auch. Vor allem die ersten zwei Drittel und dann das letzte Drittel. Das hat mich so ein bisschen verloren. Und ich habe das Gefühl, dass dieser neunte Teil von Resident Evil, der hat noch eine bessere Harmonie bis zum Finale so für mich. Deswegen sehe ich den, steht da in meiner Gunst einen Ticken höher. Und dann hattest du gesagt, The Outer Worlds, ne?
Avowed,
okay.
Ja, bin ich ein bisschen spät dran. Aber ich finde es total gut. Ich habe sehr lange gebraucht, um irgendwie einen Zugang zu finden, muss ich sagen. Und jetzt hat es mich, es ist wirklich so ein Ding, wenn ich mal eine halbe Stunde habe oder eine Stunde habe oder so, dann mache ich ein Quest. Ich wusste nie, dass ich das kann. Ich dachte immer, ich bin zu ungeduldig dafür und ich kann das nicht. Aber dieses Kleinteilige, das funktioniert total gut.
Ich würde ja fast empfehlen, angesichts deines Interessengebietes und der Care-Ethik, dass du The Outer Worlds 2 ausprobieren solltest. Denn das ist von Obsidian nochmal, also hinsichtlich der Dialoge, Vernetzung und Beziehungen, nochmal deutlich besser als Avowed. Gut, da haben sie auch einen anderen Fokus gesetzt, ne? Hast du eine Gruppe und da geht's auch viel mehr um diese Fraktionskonflikte und letztlich ist es auch eine halbe Immersive Sim. So wie so ein Deus Ex oder System Shock auf der spielmechanischen Ebene. Aber eben auf der erzählerischen Ebene kann ich mir vorstellen, dass du da zwei, drei Anknüpfungspunkte findest. Auch was die Philosophien angeht, die du hier schon angerissen hast.
Ich habe ja, also wovor ich am meisten Angst habe, Jörg, ist, dass jetzt irgendjemand ums Eck kommt und sagt, hey, Care-Ethik, dann musst du dieses Spiel spielen. Und ich habe es nicht in meiner Doktorarbeit.
Ach du Schande.
Ich habe The Outer Worlds, habe ich auf jeden Fall auch in meiner Shape-Bibliothek der Shape. Ja, das auf jeden Fall. Also ich liebe, ich bin so ein Obsidian-Fan, ja, ich bin... ganz schlimm.
Ja, jetzt möchte ich den Berg der To-Dos auch nicht noch größer gestalten, von daher alles gut. Ja, Nora, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Das war ein sehr interessantes Gespräch.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war so schön, mit dir zu sprechen.
Wer weiß, vielleicht finden wir nochmal Gelegenheit, dezidierter über ein Spiel zu schnacken. Das würde mich auch mal interessieren. Da warte ich aber mal erstmal ab, bis ich bei dir die Wogen geglättet haben und alles so durch ist. Und dann schauen wir mal. Und,
sehr gerne.
Ich wünsche dir alles Gute für die Doktorarbeit.
Danke, bis dann.
Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.